Guten Morgen auch von mir, genau. Jesus war ein Jude. Dieser Satz ist für die meisten Christen selbstverständlich, vielleicht sogar banal. Aber das war längst nicht immer so. Ich habe ja 2 Semester an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert und während meines Jahres dort war ich natürlich auch immer wieder mal in Yad Vashem, in dem Museum, das an die Vernichtung der Juden in Europa, an die Shoah erinnert. Und eine Museumsführerin dort hat mich mal auf ein Bild hingewiesen, ein Foto, das die idyllische Ansicht eines bayerischen Bergdorfes in den 40er Jahren zeigt. Und am Rande des Weges steht ein sehr schön gepflegtes Kruzifix, unten sogar ein Blumenstrauß, Schnittblumen dabei gebracht. Und wenn man das Foto angesehen hat, hat man gesehen, etwas weiter hinten steht ein Schild, auf dem stand, Juden sind hier unerwünscht. Dass christlicher Glaube an den Juden Jesus und Judenhass nicht zusammengehören, war damals nicht selbstverständlich und ist nicht jedem eingeleuchtet. Gott sei Dank zweifelt heute niemand mehr, dass Jesus Jude war. Jesus wurde als Jude geboren, er lebte als Jude und er starb als Jude. Jesus feierte die jüdischen Feste, er war im Tempel, er predigte in den Synagogen. Jesus war Jude durch und durch. Aber hätten die Christen inklusive Martin Luther in allen Jahrhunderten wenigstens das ernst genommen, dann wäre viel christlicher Antijudaismus dieser Welt erspart geblieben. Und auch nicht irgendwelche Versuche unternommen worden, aus dem Juden Jesus den Christen Jesus zu machen. Jesus war Jude, nicht Christ. Und er blieb Jude bis zu seinem Tod. Er wurde nie Christ. Und doch vergessen auch wir das immer wieder. Ich habe euch mal 2 Darstellungen von Jesus mitgebracht, die sehr typisch sind. Solche Darstellungen findet ihr in ganz, ganz vielen Kirchen in Deutschland und in Europa. Oder auch solche. So stellen wir uns Jesus vor. Das sind typische Bilder, wie wir Jesus kennen und ihn uns vorstellen. Jesus war aber Jude. Er war ein Orientale, er war ein Semit und deshalb ist wahrscheinlich das folgende Bild viel treffender. Nein, das ist nicht Jürgen von der Lippe, sondern der Forensikexperte Richard Neave von der Universität in Manchester hat dieses Bild von Jesus entworfen. Es sieht ganz anders aus als die Darstellungen, die wir sonst kennen. Und doch ist dieses Bild viel, viel, viel wahrscheinlicher und zutreffender als all die anderen Jesusbilder, die bei uns in den Kirchen hängen. Denn der Forscher und sein Team haben einen Semiten als Grundlage genommen, ein Menschen aus dem Nahen Osten, haben dort das Gesicht rekonstruiert und dann die Haar- und die Bartmode der damaligen Zeit angenommen, als Grundlage genommen und dann ist dieses Bild herausgekommen. Und das sollten wir nicht vergessen, bevor wir Jesus vereinnahmen, ihn europäisch machen. Jesus heißt eben nicht Hermann oder Alfred und er heißt übrigens auch nicht Jesus. Er heißt Jeschua. Und wenn man ihn Jeschua nennt, dann merkt man sofort, dass das kein europäischer Mann gewesen sein kann, sondern ein Orientale. Jeschua wird so geschrieben, man liest es von rechts nach links. Und obwohl das sicherlich auch viele von euch wissen, nennen wir Jesus Jesus, Jesus Christus und latinisieren seinen Namen. Und stellt euch mal vor, in dieser Ahnenreihe Augustus Pontius Pilatus Jesus Christus. Das klingt schon wie eine Reihenfolge. Man wäre gar nicht überrascht, wenn Jesus Christus nicht auch in Rom geboren wäre, so wie Pontius Pilatus. Allein dieses Latinisieren drückt schon etwas von unserem Verständnis aus. Jesus heißt Jeschua. Jeschua klingt hebräisch und jüdisch. Und wenn wir das anerkennen würden, dann müssen wir vielleicht auch zugeben, dass Araber oder Inder Jesus viel näher sind und ihn viel besser verstehen können als Amerikaner oder Europäer. Und wie sehr Jesus im Judentum verwurzelt ist, macht auch sein Name deutlich, denn Namen haben im Orient eine Bedeutung. Und Jeschua ist eine Kurzform von Jehoshua und bedeutet Jahwe, der Gottesname des Volkes Israel. Jahwe ist Rettung, er ist Hilfe, er ist Erlösung. Und damit ist schon im Namen Jesu die Kontinuität zum Judentum, zum Volk Israel gegeben und zeigt die enge Verbindung der beiden Religionen. Deshalb meine These, wir können uns gar nicht wirklich mit Jesus beschäftigen, ihn verstehen, wenn wir uns nicht mit dem Judentum beschäftigen. Das christliche Glaubensbekenntnis hat eine große Schwäche. Dort beten wir ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, Jesus Christus, und den Heiligen Geist. Die große Schwäche ist, dass dort nicht genannt wird, dass Jesus Jude war. Auch Israel taucht nicht auf und Jeshua schon mal gar nicht, sondern der latinisierte europäische Name Jesus. Und wenn ihr heimgeht und alles vergessen habt, einen Satz sollt ihr nicht vergessen. Das ist der wichtigste Satz dieser Predigt. Wir Christen glauben an einen Juden. Wir Christen glauben an einen Juden. Und ihr merkt, allein über diesen Satz kann man schon ein Leben lang nachdenken. Wir glauben an einen Juden. Und der jüdische Jesusforscher David Flusser hat deshalb ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Das Christentum, eine jüdische Religion. Und Flusser führt in dem Buch aus, dass der Kern des christlichen Glaubens jüdischen Ursprungs ist und es deshalb keine Religion gibt, keine andere Religion, mit der wir Christen so viel gemeinsam haben wie mit dem Judentum. Und Papst Johannes Paul II. Hat 1986 bei dem Besuch einer Synagoge gesagt zu den dort anwesenden Juden, die jüdische Religion ist für uns nicht etwas Äußerliches, sondern gehört in gewisser Weise zum Inneren unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehung wie zu keiner anderen Religion. Ihr Juden seid unsere bevorzugten Brüder, und so könnte man gewissermaßen sagen, ihr seid unsere älteren Brüder. Und als Papst Franziskus 2014 das Heilige Land bereist hat, hat er genau diese Worte von Papst Paul Johannes II. Zitiert, an der Klagemauer, und hat sie um einen Satz ergänzt und hat gesagt, wer Christ ist, kann kein Antisemit sein. Wir Christen sind eben durch Jesus Christus in das Judentum hineingebunden. Das sagt übrigens auch Paulus im Römerbrief, Paulus auch ein Jude. Ich habe es euch mal mitgebracht, er sagt, genauso ist es mit bestimmten Pflanzen. Wenn die Wurzel Gott geweiht wurde, war das ganze Gewächs geheiligt. Wenn aber nun, wie bei einem Ölbaum, ein paar Zweige abgeschnitten wurden und ihr dafür aufgepfropft wurdet, dann haltet euch nicht für etwas Besseres als die anderen Zweige. Ihr dürft von dem Saft der gesunden Wurzel leben, denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Das Neue Testament ist ohne das Alte Testament wie eine Pflanze ohne Wurzeln. Für den Moment schön auszuschauen, auf Dauer aber ohne Überlebenschance. Wenn wir die Wurzel kappen, wenn wir uns nicht in die jahrtausendalte Geschichte Gottes mit dem Volk Israel hineinnehmen lassen, dann kann und dann wird Jesus für alles Mögliche herhalten. Das schlimmste Beispiel sind dann die deutschen Christen während des Dritten Reiches, die gemeinsam, und das ist das Entscheidende, mit Professoren, mit Theologen sich dran gemacht haben, aus Jesus einen germanischen Helden zu kreieren, befreit von der jüdischen Gesetzesmoral. Und dann haben sie irgendwann gesagt, deshalb brauchen wir auch das Alte Testament nicht. Denn Jesus hat alles Jüdische überwunden. Und dann haben die deutschen Christen eine Bibelausgabe gedruckt, in der nur noch das Neue Testament zu finden war. Ich behaupte, ohne das Alte Testament, wenn wir uns nicht in diese lange Geschichte mit Israel hineinstellen, dann kann Jesus für alles herhalten. So wie ihr es an der Anfangspräsentation gesehen habt. Jesus als Che Guevara, Jesus als der andere Mann, Jesus als der erste Feminist, Jesus als der griechische Philosoph, Jesus als der Arzt, Jesus als der Marxist. Aber nimmt man das Alte Testament hinzu, entsteht ein tieferes Verständnis von Gott. Denn im Alten Testament entdecken wir Seiten Gottes, die wir im Neuen Testament nicht zwingend finden. Und so ist auch eines der wichtigsten Anliegen des Neuen Testamentes zu zeigen, das, was mit Jesus Christus begonnen hat, hat tiefe, tiefe Wurzeln im Judentum. Es ist nicht Zufall oder eine Nebensache, dass Jesus Jude war. Er ist Gottes Sohn, nur als der Messias, auf den Israel gewartet hat. Dass Israel Jesus nicht als Messias anerkennt, das ist etwas anderes. Aber wichtig für uns Christen ist, dass wir anerkennen müssen, dass Jesus aus dem Judentum kommt. Und wenn wir das anerkennen, dann werden wir auch einer Gefahr widerstehen, die ich auch immer wieder hier in dieser Gemeinde höre, nämlich zwischen dem Alten und dem Neuen Testament einen Gegensatz zu sehen. Viele Christen, manche Christen, aber auch Professoren an der Universität unterscheiden gerne folgendermaßen. Sie sagen, das Alte Testament ist Gesetz. Das Neue Testament ist Evangelium. Mal abgesehen davon, dass ich so eindeutige Schwarz-Weiß-Malerungen immer mit Skepsis begegne, wird auch im Alten Testament von einem gnädigen Gott gesprochen. Immer wieder. Ich habe euch mal zwei Stellen mitgebracht, in denen das deutlich wird. Aus dem zweiten Buch Mose sagt Gott: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und in Nehemia heißt es: Du bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist nie zu Ende. Deine Liebe ist grenzenlos. Und auch die Psalmen sind voll von Liebe, Gnade und der Güte Gottes. Und übrigens, um auf die andere Seite zu schwenken, auch im Neuen Testament ist Jesus nicht immer der liebende, der sanfte, der gutmütige Mann, sondern Jesus ist auch oft sehr klar und sagt: Leute, passt auf, was ihr macht, sonst rennt ihr direkt in den Untergang. Und er ist wütend, er ist zornig, er ist auch enttäuscht. Lest mal die Endzeitreden in Matthäus 24 und 25, da findet ihr nichts von dem sanftmütigen Jesus, sondern dort ist er sehr harsch und sehr direkt und malt vieles schwarz-weiß. Oder auch in Lukas 12 benutzt er ganz harsche Worte, um zu sagen: Ihr als Christen müsst furchtlos euren Glauben bekennen. Und übrigens, die Bergpredigt ist schwerer zu halten als die 10 Gebote. Jesus verschärft die 10 Gebote. Und wenn ihr mal die Wahl habt, 10 Gebote oder Bergpredigt, dann ist mein Tipp: Die Bergpredigt, 10 Regeln, sind leichter zu halten als das, worum es in der Bergpredigt geht. Martin Luther hat etwas ganz Wesentliches zum Verständnis des Alten Testamentes beigetragen. Er hat nämlich das Alte Testament ernst genommen. Bis ins 16. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert war das Alte Testament für die Christen ein Geschichtchenbuch. So wie wir es in der Kinderbibel finden. Das sind nette Anekdoten, Fabeln, Märchen, auferbauende Geschichten, in denen wundersame Dinge passieren, aber mehr nicht. Die Christen haben das Alte Testament weggelegt und haben gesagt, das Wesentliche steht im Neuen Testament. Und Luthers Verdienst war, dass er gesagt hat: Nein, auch das Alte Testament ist Teil der Bibel und zeigt Seiten von Gott auf. Wir müssen auch das Alte Testament verstehen. Deshalb hat er ja auch das Alte Testament ins Deutsch übersetzt und nicht allein das Neue Testament. Obwohl es für das Neue Testament sehr schnell ging und er sich tatsächlich sehr lange durch das Alte Testament mit Hilfe anderer Kollegen gequält hat. Und dann hat er das Alte Testament mit Gesetz beschrieben und das Neue mit Evangelium. Aber nicht so sehr als Gegensatz, sondern er hat die Verbindung zwischen beidem aufgemacht. Er hat gesagt: Gesetz bedeutet, Gott fordert etwas von mir. Ein Leben, das vor ihm bestehen kann und das mir und meinen Mitmenschen hilft. Und Evangelium heißt, du brauchst keine Angst zu haben, Gottes Forderung nicht zu genügen. Wenn du Gott vertraust, fällst du nicht aus seiner Liebe, auch wenn du dich unmöglich verhältst. Und Luther hat damit sehr genial eine zweifache Spannung aufrechterhalten. Er hat nämlich gesagt, das Gesetz wird nicht durch das Evangelium erledigt oder abgehakt, sondern Gottes Forderungen, seine Gebote sind sinnvoll. Denn Gott weiß, wie gelingendes Leben funktionieren kann, wenn du dich nämlich an diese Regeln hältst. Aber Gott vergibt dir, wenn du es nicht schaffst. Er ist dann nicht der strenge Gott, der dich verurteilt, sondern der liebende, gnädige Gott. Und Luther geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, erst das Evangelium schafft die Basis, dass wir Gottes Gebote halten können. Denn er nimmt den ganzen Druck und den ganzen Stress, die Liebe Gottes gibt, so viel Raum, dass man die Gesetze gerne erfüllt. Das Evangelium ermöglicht es erst, das Gesetz zu erfüllen. Und heutzutage halten viele Christen genau diese Spannung nicht aus, sondern sie schlagen sich auf die eine oder die andere Seite. Dann wird gesagt, das Alte Testament ist so streng und dieser gnadenlose, unbarmherzige Gott. Aber Jesu sei Dank haben wir das Neue Testament, das voller Liebe steckt. Und wenn ich manchmal die Leute reden höre, dann denke ich, das geht sogar so weit, dass man den Eindruck hat, Gott ist alles egal. Ich glaube auch, und das ist meine Vermutung, dass viele von uns die Gnade so stark gegenüber dem Gesetz betonen, weil sie unseren modernen Werten entspricht. Liebe klingt nun mal schöner als Gehorsam. Gottes Güte klingt einladender als Gottes Strenge. Denn in Gottes Güte gibt es Raum für Selbstverwirklichung, für Toleranz, für Freiheit. Alles wichtige Werte, keine Frage. Aber manchmal denke ich, wir tun es uns zu leicht. Wir machen es uns zu leicht, indem wir Gott, indem wir Jesus Dinge zuschreiben, die uns wichtig sind, aber die vielleicht ihm gar nicht so wichtig sind. Überspitzt gesagt, wir unsere religiösen Wunschvorstellungen auf Jesus projizieren, ihm etwas zuschreiben, was uns wichtig ist, aber vielleicht gar nicht so sehr ihm. Denn heißt Gott tatsächlich alles für gut? Kann tatsächlich jeder nach seiner Fasson selig werden? Gehört zum Glauben nicht auch mal Gehorsam dazu und Dienen, Demut? So wie Kai letzte Woche provokant fragte, was kostet dich dein Glaube? Was ist der Preis, den du zahlst, um Jesus nachzufolgen? Kann christlicher Glaube tatsächlich nur bequem sein? Tora heißt übersetzt Weisung, freundliche, hilfreiche Weisung Gottes an dich, damit dein Leben gelingt. Mensch, lass doch das Lügen, es hilft nicht, weder dir noch deinen Mitmenschen. Mensch, sei doch großzügig, dann wirst du erleben, dass du nicht zu kurz kommst. Gott gibt uns Gebote, Angebote an die Hand, weil er will und weiß, wie Leben gelingen kann. Und das Evangelium, um jetzt auf die Bergpredigt zu kommen, ist nicht so harmlos und lieb, wie wir es manchmal denken oder weichspülen. Denn das Evangelium nimmt mich mit in die Verantwortung. Es traut mir Liebe zu und zu lieben ist anstrengend. Manchmal denke ich, ach lieber Gott, lass es doch bei den paar Geboten. Die einzuhalten ist doch leichter als das, was du willst. Aber Gott will mein Herz berühren und er will mein Inneres verändern. Und deshalb verschärft Jesus in der Bergpredigt die 10 Gebote, weil er nicht will, dass wir aus Zwang nach außen eine Ordnung aufrechterhalten, sondern er geht von der Oberfläche in die Tiefe und er sagt, ich möchte dein Herz verändern. Das Töten ist nicht allein die Tat, sondern das Töten beginnt schon im negativen Denken über deinen Mitmenschen. Der Ehebruch beginnt schon, sagt Jesus in der Bergpredigt, beim Begehren. Nächstenliebe, sagt in der Bergpredigt, ist gut. Aber erst in der Feindesliebe zeigt sich, ob ich Gott in deinem Herzen wohne. In dem Kirchengesangbuch Holz auf Jesu Schulter heißt es, wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Und diese Spannung gilt es auszuhalten. Und das ist mein Wunsch heute für euch, für uns, dass wir nicht das trennen, was zusammengehört. Denn das Alte und das Neue Testament gehören zusammen. Gesetz und Evangelium gehören zusammen. Gottes Strenge und Gottes Güte gehören zusammen. Und wir werden gleich etwas Musik hören. Johnny wird etwas Musik im Hintergrund spielen. Und in dieser Zeit sollt ihr mal über den Juden Jesus nachdenken. Und vielleicht schaust du mal, welche Seite Gottes du bisher in deinem Leben betont hast. Die liebevolle und gütige Seite Gottes oder lebst du mit einem Gottesbild, das sehr streng ist, das viel von dir fordert? Überleg dir mal, was du von Gott brauchst und hör mal auf den Heiligen Geist, was er dir zuflüstert. Vielleicht so bist du ein Mensch, der endlich mal alles tun und alles machen hinten anstellen soll, der vielleicht mal wirklich voller Vertrauen in Gottes weit geöffnete Arme rennen soll und Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit tief erleben soll. Denn so ist Gott. Er liebt dich, weil du sein geliebtes Kind bist, nicht weil du irgendetwas besonders gut getan hast. Er liebt dich mit deinen Schwächen und deinen Stärken. Vielleicht musst du mal barmherzig mit dir sein und die Liebe Gottes in dein Leben lassen. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die mal die Forderungen Gottes ernster nehmen sollen. Vielleicht solltest du mal einen nächsten Schritt wagen im Vertrauen, dass Gott dich herausfordert, weil er weiß, was für dich gut ist. Dass du mal nicht schaust, was ist für mich gut, was denke ich, was für mich gut ist, sondern dich mal auf Gott einlässt und dann vielleicht voller Vertrauen ihm gegenüber mal einen nächsten mutigen Schritt gehst. Dass du mal bewusst betest, wie Jesus im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Nutzt also die Stille und kommt ins Gespräch mit Gott. Ich schließe dann mit einem Gebet ab und dann gibt es noch ein Vortragsstück im Anschluss. Ja, guter und strenger Gott, Jesus Christus, Jeschua und Heiliger Geist, du hörst, hast gehört, was jeder Einzelne gebetet hat, worum er dich gebeten hat. Und so möchte ich für die bitten, die sagen, dein Wille geschehe, die sich mal herauswagen aus ihrer Komfortzone und sagen, ich möchte nicht bequem leben, nicht nur auf mich schauen oder auf das, was andere von mir denken und fordern, erwarten, sondern sich wirklich mal auf dich einlassen. Voller Vertrauen, auch voller Ungewissheit, nicht zu wissen, wohin der nächste Schritt führt, aber wirklich mit diesem Gebet, dein Wille geschehe. Und so möchte ich dich bitten, dass du ihnen Mut und Kraft gibst, diesen nächsten Schritt zu wagen, dass du sie herausforderst und dass ihre Nachfolge ihnen gut tut und belohnt wird. Und dann siehst du auch die, die vielleicht Angst verspüren, weil sie immer wieder den Eindruck haben, dass sie dir nicht genügen, dass du sie nicht anschaust. Die den Eindruck haben, sie müssen immer noch mehr machen. Berühre sie und zeig ihnen deine grenzenlose Liebe, dass du nichts forderst, nichts willst, nichts wünschst, sondern dass du einfach nur da bist und diejenigen liebst, dass du sie in deine liebenvollen und offenen Armen nimmst und ihnen zeigst, dass sie deine geliebten Kinder sind und du der gute Vater bist, der voller Stolz auf sie schaut, auf ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Sei du, Gott, Jesus Christus, Jeschua und Heiliger Geist wirklich bei jedem Einzelnen und begleite sie bei den nächsten Schritten.